Hallo und herzlich willkommen zum 547. NMAC Podcast. Heute mit mir Alex und bei mir sind heute einmal Markus. Hallo Markus.
Ja, hallo Alex, hallo liebe Hörer und hallo
Emil.
Yay!
Yes!
Hallo Menschheit!
Hi!
Es freut mich sehr.
Ja. Wir wollen heute über etwas spezielleres Thema sprechen. Wir unterhalten uns über die, ja, wir haben im Arbeitstitel immer noch so Lage der Publisher, Videospielunternehmen, aber eigentlich reden wir ja über die Lage der Videospielbranche so insgesamt ein wenig. Wir hatten da vor einiger Zeit schon mal einen Podcast zu, in dem wir über die Übernahme der Videospielunternehmen gesprochen haben. Wenn Videospielunternehmen einkaufen, hatten wir den, glaube ich, damals genannt.
Publisher kaufen ein war das, glaube ich. Den habe ich ewig lang auf meiner Liste gehabt und habe mich auf den ewig lang gefreut. Und genau. Dann habe ich ihn irgendwie versammelt.
Ganz genau, das war der. Das war Publisher kaufen ein. Und damals haben wir ja vor, also das war die 5419, da war auch wir drei tatsächlich dabei.
Mhm, bei genau. Dem
damals. Echt?
Ja, gleich.
Ja, ich war da dabei.
Ja. Du warst dabei. Ja,
du warst dabei.
An das kann ich mich nicht mehr erinnern. Okay.
Das war im Januar 2022. Also ist ja auch mittlerweile über 2 Jahre her.
Okay, Wahnsinn. Ja, na gut, ja.
Das war damals, der Anlass war der Einkauf, also die Übernahme von Microsoft, also Activision durch Microsoft. Mhm. Die Ankündigung davon. Und das hat sich ja dann auch über ewige Zeiten gezogen, bis die Übernahme durchgeführt werden konnte, wegen den ganzen Verfahren, die gelaufen sind und Beschwerden. Sony hat gegen geklagt und so weiter und so. Die ganzen Kartellbehörden mussten erst zustimmen. Und das war ja, gerade in den USA war das ja ein Riesending und in Großbritannien ja auch teilweise problematisch. In Großbritannien mussten sie ja mit Tricks dann auch das lösen und so. Teilweise.
Großbritannien war, was ich weiß, sogar das größte Problem, ja.
Ja, USA war die größte Verhandlung. In Großbritannien musste der größte Kompromiss am Ende geschlossen werden.
Genau so ist es. Ja, in Großbritannien hat die FCC erst versorgt und hat das Ganze ein bisschen in den Untergrund getrieben und dann haben sie es quasi verloren und dann angekündigt, sie werden noch einmal dagegen antreten oder sowas. Also das, was in Amerika gelaufen ist, war sowieso ein bisschen ein Kasperltheater. Aber ja. Großbritannien hat sich, wenn auch in einem Bereich, den ich nicht verstehe, nämlich im Cloud Gaming, komplett quergestellt.
Ja, das ist, weil die Befürchtung besteht, dass Microsoft im Cloud Gaming, da bauen sie halt auf, noch stärker wird. Weil Microsoft, wenn man das mal so ein bisschen beobachtet, sich ein bisschen Ansagen von Personen aus dem Xbox-Microsoft-Kosmos ansieht, dann ist für Microsoft eigentlich der Game Pass mittlerweile die Plattform und nicht mehr die Xbox an sich.
Korrekt, ja.
Und das könnte halt, wenn der Game Pass irgendwann als Cloud-Plattform aufgebaut wird, weil Cloud-Gaming dann so richtig funktioniert.
Das ist er ja schon.
Ja, ich weiß, aber ich meine dann so richtig, ich meine dann systemübergreifend, dass du dann auf jedem Fernseher, auf jedem Gerät theoretisch den Game Pass nutzen könntest, ohne Einschränkungen.
Das ist ja schon der Fall, oder nicht?
Was?
Das ist ja schon der Fall, also zumindest wenn
ja,
du Samsung TV hast
sagen,
weil oder Android TV hast oder irgendwas in die Richtung, kannst du auf sämtliche Game Pass spielen.
Ja, weiß,
aber es ist aber für mich nur eine andere Plattform.
Ja, aber auf der Playstation oder auf der Switch geht es halt noch nicht. Das meine ich. Das wenn stimmt. Es wirklich komplett vollumfänglich verfügbar ist und auch so verfügbar ist, dass es in den meisten Regionen problemlos ist. Du darfst das Internet dabei auch als Problem nicht vergessen. Es gibt immer noch viele Regionen, die kein so gutes Internet haben. Das schränkt Cloud allgemein immer noch ein, Cloud Gaming. Deswegen ist Cloud Gaming ist momentan noch zu nischig. Das ist auch noch so ein Punkt.
Cloud Gaming ist für mich nur eine andere Plattform, auf der du diese Spiele genießt. Die auf einer Plattform aufzuhängen, ist eigentlich kompletter Schwachsinn, weil das auf dem Markt selber recht wenig Einfluss hat, was die einzelnen Spiele betrifft und so.
Das ist schon
deswegen
klar.
Deswegen habe ich das nicht ganz verstanden.
Ich denke, dass Großbritannien da die Befürchtung hatte, dass wenn Cloud Gaming mal zentraler wird und Microsoft da einfach jetzt schon diese Vormachtstellung aufbaut, sich, dass es dann zu einem Monopol werden könnte. Und ich glaube, das haben sie da drinnen gesehen, dieses Risiko. Ob das jetzt realistisch ist oder unrealistisch ist, sei mal dahingestellt.
Ja, da steht außer Frage, dass sie dieses Risiko gesehen haben. Ja, ich habe aber nur eher das Gefühl, dass sie einfach irgendwas gesucht haben, so von wegen, hey, die Amerikaner schreien, wir müssen auch schreien, weil das ist ein High-Profile-Case. Wir müssen
ich glaube sogar, die haben die Briten sogar vorher aufgeschrien, noch mal, sogar ein bisschen lauter vorher, weil die haben ja viel schneller auch ihre ganzen Entscheidungen getroffen und so weiter, als in den USA noch gar nicht klar war, wie es laufen wird und so. Aber gut, wir wissen, wie es mittlerweile ausgegangen ist. Activision Blizzard gehört zu Microsoft. Die wurden übernommen. Und ja, ist halt jetzt so. Ich meine, Call of Duty erscheint weiterhin für alle Konsolen. Da gab es ja die entsprechenden Verträge, die Microsoft dann auch letztlich auch mit Sony geschlossen hat.
Ja, und wenn du Activision nach der Switch-Version fragst, sagen sie einen nebulösen Satz, den, der im Prinzip nichts aussagt, ja?
Ja, sie haben auch nie gesagt, dass sie die Call of Duties auf die Nintendo-Konsolen bringen, die für die anderen Konsolen erscheinen. Sie können rein theoretisch auch hingehen
doch, und sagen... Doch, das steht in dem Vertrag.
Das steht so in dem Vertrag, den sie mit Nintendo das original hat, diese Versionen, drin, das sind diese Spiele, das sind... Also sie das müssen jetzt...
Da, dass die Call of Duty auch für die Switch erscheinen,
ja? Ja, das meine ich ja.
Call of Duty. Das sind aber dann für mich die Hauptspiele. So, ja, so habe ich das verstanden.
Das verstehst du so, aber je nachdem, wie der Vertrag gefasst ist, und wir haben den Vertrag nicht gelesen, oder hast du ihn gelesen? Das ist nämlich dann die Hintergrundfrage. Ja. Wie detailliert ist der geschrieben? Weil letztlich könnten sie dann auch sagen, wir müssen nicht Black Ops, was ist der aktuelle Teil, 5 oder 6? Ich bin da bei der Nummer...
6.
Welcher ist das?
6.
Sie müssen nicht Black Ops 6 auf die Switch oder Switch 2 bringen, sondern es reicht, wenn sie, was weiß ich, Black Ops und irgendeinen Untertitel dorthin bringen und eine eigene Geschichte erzählen dort in dem Spiel für die neue Konsole. Ich nehme an, Nintendo und Microsoft werden sich schon darauf geeinigt haben, dass auf der aktuellen Switch nichts mehr erscheinen muss und das erst mit der neuen Konsole der Fall sein wird.
Das ist für mich eher der Fall, dass es für die Switch 2 ist, ja?
Ja, davon gehe ich fest aus. Und selbst wenn, sie haben damals schon Spiele für die Wii U gebracht von Call of Duty und die waren ja auch massiv abgespeckt. Dann kriegen wir halt einfach massiv abgespeckte Spiele. Auf der Wii war es ja genauso. Da hießen genauso, aber es waren letztlich nicht 100% identisch genau diese Spiele.
Nein, ist aber, der Vertrag enthält Full Feature and Content Parity for all future Call of Duty Games.
Ja, ich bin mal gespannt, was da am Ende bei rauskommt, weil es muss ja auch lauffähig sein auf der Konsole. Aber wie gesagt, sie haben es auf, die haben Modern Warfare und so auf die Wii gebracht damals. Wir wissen ja, dann ist es halt einfach technisch keine gute Version, aber es ist da. Das ist halt, weil das werden sie garantiert nicht reingeschrieben haben, dass sie garantieren, dass es genau dieselbe Grafikqualität hat und so weiter. Ja,
Full Feature and Content Parity ist nicht die Grafik, das ist richtig.
Deswegen sage ich ja, genau. Und das ist Inhalt, genau der Punkt. Ja. Wir werden sehr abgespeckte Versionen bekommen. Aber gut, das soll jetzt gar nicht so groß das Thema sein.
Grafisch abgespeckt ist ja mir wieder vollkommen wurscht.
Ne, ja, logisch. Die bringen die Spiele drauf und das ist halt schon Markt mitentscheidend. Wir wollen über die aktuelle Lage aber eigentlich reden, die jetzt gerade ist. Und da spielt Microsoft auch eine wichtige Rolle. Das darf man natürlich nicht vergessen, weil Microsoft ist eines der Unternehmen, die jetzt gerade dieses Jahr massiv entlassen haben und auch Studios geschlossen haben.
Mhm. Gerade jetzt erst, ne?
Ja, ich meine, Bethesda Studios wurden ja mehrere geschlossen. Welches war es? Das war das von, ich komme gerade auf den Namen nicht.
Dango Softworks.
Tango Softworks, genau. Dann das Studio von hier dem Hi-Fi Rush war ja Tango Softworks.
Das ist Tango Softworks. Das ist Tango.
Tango, genau, das ist Tango, ja, genau.
du machst noch Arcane Austin oder Arcane.
Ganz genau, Arcane Austin.
Hinter Arcane.
Ja, und sie haben irgendeins von den Studios jetzt mit Cinemax Online auch zusammengelegt gehabt.
Okay.
Ich weiß noch nicht mehr, welches Studio. Auf alle Fälle, es war vor allem im Bethesda-Firmenteil. Die Entlassungen und Studioschließungen.
Richtig, wobei die Entlassungen, jetzt abgesehen von den Studioschließungen, meines Erachtens noch Sinn macht. Du konsolidierst da zwei riesige Konzerne und du brauchst viele Sachen nicht doppelt.
Ja,
du brauchst keine zwei Marketing-Departments, du brauchst keine zwei HR-Departments und sonstiges. Also, dass da ein Haufen Leute ihren Job verloren haben bei dem Zusammenschluss, ist auf der Hand gelegen von Anfang an.
Ja, logisch. Haben sie ja auch gar nicht mal gesagt, dass es nicht passieren wird. Es ist normal, bei so einer großen Firmenfusion passiert das immer. Man nehme nur damals, als Disney Lucasfilm aufgekauft hat, da sind auch nicht alle Mitarbeiter geblieben, schlichtweg, weil du sie nicht mehr brauchtest.
Ja.
Und das ist immer so. Neben anderes Beispiel, das ist aus einer ganz anderen Branche, als Endeavor WWE gekauft hat. Das läuft ja immer noch, dass da einige Teams jetzt zusammengelegt werden und es immer wieder zu Entlassungen kommt innerhalb der Marketing- oder Live-Event- oder sonst irgendwas Abteilung.
Wobei da viele Leute ausgeschmissen werden, die irgendwie Kontakte oder Beziehungen zu Vince
McMahon haben. Das ist was anderes.
Und sie alle loswerden wollen, anderes, die irgendwie was damit zu tun haben.
Ich meine, das muss man gesondert betrachten. Aber sie haben halt auch Abteilungen zusammengelegt, wie eben eine Live-Event-Abteilung oder eine Marketing-Abteilung, wie du jetzt gesagt hast. Und dass da ich meine, es war ein anderes Beispiel dafür, wenn eine Fusion stattfindet, ist es normal, dass nicht jeder Mitarbeiter im Unternehmen bleibt, weil du eine Stelle nicht doppelt und dreifach besetzen haben musst.
Genau.
Warum du allerdings dann Arcane Austin zumachst? Das wird immer der Fall sein bei Übernahmen.
Warum du dann allerdings Arcane Austin zumachst, war es kein Schwein?
Nein. Auch bei, bei Tango Softworks verstehe ich es auch nicht so ganz.
Verstehe ich schon, weil Mikami gegangen ist.
Ja, stimmt. Die
treibende Person hinter Tango Softworks hat das Unternehmen vor knapp einem halben Jahr verlassen.
Ja, das stimmt auch wieder. Ja. Ja, und dann Sony hat auch entlassen. Ich glaube, letztes Jahr war es bei Sony, wenn ich mich nicht ganz täusche.
Alle entlassen derzeit.
Ja. Nintendo habe ich noch nichts mitbekommen oder haben die auch schon entlassen?
Na, Nintendo ist einer der wenigen Publisher, der von letzten Jahr auf heuer mehr Mitarbeiter hat.
Deswegen nämlich.
Und ich glaube, Capcom hat auch niemanden entlassen.
Zumindest nicht Capcom so, dass man es jetzt im großen Rahmen, also es kann schon sein, dass da, man muss ja sagen, wir reden immer vom großen Rahmen, dass mal hin und wieder Fluktuation bei den Mitarbeitern ist, ist ja vollkommen normal. Klar, in der Branche. Normal.
Nur halt diese Massen der Entlassungen sind halt.
Ganz genau, es geht um die Großentlassungen hier. Und natürlich auch ein bisschen darum, dass, was ja viele gerne gegenüberstellen, es werden sehr viele Mitarbeiter entlassen und trotzdem sehen die Umsatzzahlen der Unternehmen sehr gut aus.
Ja, genau, das ist ein
Paradox. Capcom hat da das Gegenteil gemacht. Capcom hat die Löhne der Mitarbeiter erhöht, heuer.
Ja. Wir müssen hier halt wirklich sagen, im Endeffekt, die Branche steht momentan, ja, sie hat eine schwierige Zeit momentan.
Die Geld ist derzeit einfach sauteuer. Das ist ein Problem in sämtlichen Branchen.
Ja. Das ist genau der Punkt. Das ist. Und dadurch kommt es halt eben zu dem, was jetzt gerade passiert. Ich meine, ich habe mir auch mal so ein bisschen, das natürlich nochmal so im Vorhinein, die Umsatzzahlen von ein paar Unternehmen angeschaut. Einfach um zu wissen, wie stehen sie denn da. Und meistens wenn man dann gut. Mal. Was?
Meistens sehr gut, wenn man von den großen. Ganz sich genau, anschaut, aber wenn man die gerade am meisten Leid rausgeschmissen haben.
Ja, das ist genau der Punkt. Wenn man aber mal so auf die Schwankungen zum Teil schaut, oder halt, nehmen wir mal Microsoft, der Verkauf der Xbox-Konsole, der stagniert eher oder geht zurück?
Ja, ich glaube auch Game Pass hatte ich auch nicht so wahnsinnig für die bis jetzt rentiert, wie sie gedacht haben. Ne?
Ja, genau, das ist auch noch so ein Punkt. Der Game Pass ist nicht so erfolgreich, wie sie sich erhofft hatten zurzeit.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man 80 Milliarden Euro mit am Game Pass Abo so schnell wieder gut machen kann.
Ja. Man muss ja immer in Relation setzen, was sie erwarten und was sie trotzdem einnehmen. Ist nicht unbedingt immer, weil ein Spiel, das, keine Ahnung, 5 Millionen verkauft, kann unter den Erwartungen liegen, weil der Publisher einfach 10 Millionen erwartet hat. Ich sag nur Square Enix.
Das wäre dann ein typisches Square Enix-Spiel, ja genau. Genau,
ich sag nur Square Enix, die bei Final Fantasy VII Rebirth, Final Fantasy XVI, ich weiß gar nicht, noch mehr, die haben noch mehr Spiele genannt.
Gab jedes einzelne, Square Enix ist mit jedem Spiel, was sie publishen, unzufrieden.
Ja.
Und wenn es 10 Millionen verkauft, sind sie noch unzufrieden.
Ja. Ja, und das ist so seltsam. Ich hab schon lange das Gefühl bei Square Enix, dass eigentlich die Firmenführung nur darauf hofft, dass irgendjemand ankommt und sie übernimmt. Schon damals, als sie angefangen haben, ihre westlichen Sachen zu verkaufen, ihre Marken, Tomb Raider, Studios, wie Eidos und so weiter, hatte ich gedacht, die bereiten sich auf eine Übernahme vor, dass sie übernommen werden können und dafür schwerfen sie alles ab, was ein zu großer Ballast wäre, was dadurch zu führt, dass sie zu teuer sind für Interessenten.
Ich glaube, die Sache bei den anderen, dass sie sagen, sie hätten zu wenig abgesetzt, die liegt natürlich auch ein bisschen dran, dass die ganzen Spiele, die halt zu wenig ihrer Meinung nach abgesetzt haben, auch nur auf einer Plattform bis jetzt erschienen sind. Ne?
Ich weiß ja nicht, welche Spiele das alles waren. Das
ja, so FF7, und Rebirth und 16 sind bis jetzt nur auf der PS5 erschienen. Ne?
Und ja, genau. Genau.
Aber die Strategie wollen sie ja jetzt drastisch
ändern. Genau, genau. Das ist, genau, auch richtig, das ist auch richtig so. Wir können ja gar nicht anders. Ne?
Nein, unmöglich. Das Einzige ist halt, wie sind sie vertraglich noch gebunden? Bei Final Fantasy VII der Trilogie gibt es ja das Gerücht, dass sie komplett dran gebunden sind, dass das nie auf der Xbox erscheinen darf. Dass Sony sich das wirklich so gesichert hat, dass nur die PC-Version erlaubt ist, aber sie nicht auf andere Konsolen mit dem Ding gehen dürfen.
Das muss aber ein sehr teurer Vertrag gewesen sein.
Ja, aber es ist ein Gerücht.
Oder bei Square ein kompletter Volltrottel am Werk gewesen sein.
Ja, was bei Square auch nicht. Das
wäre typisch.
Man muss leider sagen.
Das wäre typisch für den japanischen Markt, dass die sich denken, Scheiß auf die Xbox.
Ganz genau, das meine ich nämlich. Da muss man auch mal so diesen Hintergrund im Kopf behalten. Wie die Xbox, so eine Bedeutung die Xbox auf dem japanischen Markt hat und dass dann oft japanische Publisher und Studios Entscheidungen treffen, die für den Weltmarkt wenig Sinn ergeben, aber für den japanischen Markt in gewisser Weise Sinn ergeben.
Mhm. Ja, aber dann gibt es wieder das komplette Gegenteil.
Was?
Dann gibt es wieder das komplette Gegenteil wie Bayonetta, was ja von Platinum Games für die Xbox entwickelt wird und von Sega ganz grauenhaft auf die PlayStation portiert worden ist.
Ja, ganz genau. Es sind immer so ein paar Sachen, die halt da. ja, weil da muss man auch sagen, Microsoft versucht ja immer wieder auf dem japanischen Markt mit der Xbox Fuß zu fassen. Jedes Mal scheitern sie, was aber auch Microsofts miteigene Schuld ist, weil auf sie die Fall. Projekte, die für sie entwickelt werden, oft auch einstellen.
Ja, und jetzt haben sie Tango Gameworks geschlossen, trotz Hi-Fi Rush ein Riesenerfolg war. Also vollkommen unverständlich.
Ich glaube nicht, dass Hi-Fi Rush ein Riesenerfolg war.
Also zumindest kritisch. Also bei den Kritikern. Also
bei den Kritikern. Genau. Man muss da immer den Unterschied sehen. Ich kenne leider keine Verkaufszahlen von Hi-Fi Rush. Die würden
mich echt wären ja irrelevant, nachdem es im Game Pass ist. Die Verkaufszahlen sind da vollkommen wurscht.
Und da muss Microsoft halt auch immer ein bisschen bewerten. Ich denke mal, sie können schon nachvollziehen, wie viele Personen laden dieses Spiel runter. Über den Game Pass. Wie viele spielen es? Mich würde nicht mehr wundern, wenn sie sogar die Spielerzahlen erfassen können.
Sicher können sie die Spielerzahlen erfassen. Die können sicher auf einen Millimeter genau erfassen, statistisch, ob die Person jetzt wegen dem Spiel länger Abo war oder sonst gekündigt hätte.
Ja, ganz genau.
Und solche Geschichten. Mhm. Also die haben da wahrscheinlich Millionen an Statistiken.
Mhm. Es gibt sogar ein bisschen ein paar Zahlen zu dem Spiel, zu Hi-Fi Rush. Bis März 2023 heißt es, dass das Spiel 2 Millionen Spieler erreicht hat. Das ist eine schöne Ausdrucksweise, weil das wohl sowohl die Verkäufe digital als auch die heruntergeladenen Game Pass-Versionen beinhaltet.
Ja, aber wahrscheinlich Millionen. AD, die sich das Spiel 5 Minuten über, wie heißt es jetzt, Game Pass Cloud Streaming angeschaut haben.
Ganz genau, also alle. Bis August 2023 waren es 3 Millionen.
Und es gibt ja jetzt gerade auf Steam so ein ganz großartiges Spiel, wo man auf eine Banane klickt. kompletter Schwachsinn. Da gibt's ein einziges Achievement in diesem Spiel. Das bekommst du, wenn du zum allerersten Mal auf eine Banane klickst. Und trotzdem haben das nur knapp 80% aller Spieler von dem Spiel. Also
das ist absurd.
Ja, aber da muss ich wieder an Personen denken, ich nenne jetzt keine Namen, die sich im Sale so gut wie jedes Spiel kaufen, das unter 5 Euro kostet und sie halbwegs interessiert, aber die Spiele nicht.
Ja, aber die haben aber das.
Wer macht das?
Aber die gucken jetzt zumindest rein, aber haben anscheinend nie auf eine Banane geklickt.
Ja, genau. aber ich meine, das sind keine sonderlich guten Zahlen, wenn man mal überlegt, dass es einmal im Abo kostenlos drin war vom Game Pass und es gibt viele Abonnenten und dann Verkaufszahlen. Also bis August letztes Jahr 3 Millionen, würde ich sagen, wenn man dann mal guckt, die Verkaufszahlen dürften dann eher ich würde mal sagen, die machen nicht mehr 50% aus den wirklichen Verkaufszahlen. Ich denke, es
gucken haben null, mehr null, Leute. Maximal 10%.
Deswegen.
Und die Frage ist ja auch, Die Zahl ist ja jetzt noch wertlos. Was wäre interessanter, wäre, wie viel von die 3 Millionen haben das Spiel länger als eine halbe Stunde gespielt oder von mir aus
ganz
länger
genau,
als 2 Stunden gespielt.
Ja, das wäre nämlich der nächste Faktor. Wie viel wurde das Spiel wirklich gespielt? Wie groß war letztlich das Interesse? Weil dass es online super Wertungen für das Spiel gab und auch von denen, die es gespielt haben, es eine Fanbase gab, hat keinen Wert, weil wie viele sind denn das letztlich, die da online wirklich ihre Stimme erheben? Ja,
ich bin glaube ich doch immer der Einzige auf der Welt, der Second Wiki feiert für die Wii.
Der was?
Niemand hat das gespielt.
Second Wiki
für die Wii.
Hab ich gespielt.
Siehst du, das sagt eigentlich nicht einmal was. Ja doch, ja schon.
Ich hab's gespielt.
Aber du feierst es nicht, du hypst es nicht bis heute.
Nein, ich feiere es nicht. War ein gutes Spiel, aber ich feiere es nicht.
Aber das ist ein super Beispiel. Das ist damals gehypt worden wie Sau. Schon Monate vorher. IGN hat da eigene riesige Projekte gestartet, um Second Wiki zu hypen und sonst irgendwas. Und das Spiel hat kein Schwein gekauft. Ja. So gut es auch war.
Ja.
Und das sehe ich nämlich sehr ähnlich wie Hi-Fi Rush. Weil es ist ein ungewöhnliches, buntes Spiel, was nicht ganz für die Zielgruppe geeignet ist, was für diese bunte Zielgruppe eigentlich gedacht ist und so weiter und so fort. Deswegen glaube ich, dass Hi-Fi Rush vor allem, weil es im Game Pass ist und ich das da selber mache, dafür ist der Game Pass ja auch da. Du ladest dir ein Spiel runter, probierst es 5 bis 10 Minuten aus und wenn es ein Scheiß ist, löscht es wieder.
ganz genau. Als ich ein Game Pass-Abo hatte, momentan habe ich kein aktives, habe ich mir sogar Spiele runtergeladen, die ich nicht einmal gespielt habe. Die habe ich mir gestartet.
Ja, sowieso. Ja. Ja, ja.
Weil ich habe sie erstmal einfach runtergeladen, damit ich sie habe und die Möglichkeit habe, sie dann zu spielen. Aber die Zeit habe ich nicht gefunden und da waren mir andere Spiele wichtiger und dies und jenes. Und das sagt halt auch schon viel aus.
Genau, richtig. Also die Zahlen sind beim Game Pass bei Weitem nicht vergleichbar mit irgendeiner Verkaufszahl oder sonst irgendwas in die Richtung. Und ich glaube nicht, dass Hi-Fi Rush in irgendeiner Form ein großer Erfolg war. Selbiges gilt für das vorherige Spiel von Tango Gameworks, dieses das PlayStation-Exclusive-Spiel, was dann ein Jahr später auf der Xbox quasi im Finstern gelauncht ist und keiner mitgekriegt hat. Wie bei Tokyo...
Ghostwire Tokyo meinst du?
Ja, genau, so ist es, ja.
Ja.
Und die vorherigen zwar, dieses Evil Dead. Evil Within sind sehr, sehr Special Interest Nischenspiele, die sicher nicht so viel verkauft haben.
Das stimmt. Gespielt habe ich sie alle tatsächlich.
Mich auch. Aber die Sache ist glaube ich, auch, ich weiß nicht, ob Game Pass, also ich meine, es ist ja auch immer so eine Sache, wenn man die Spiele dann halt nur runterlädt, aber dann nicht kauft, wie sich das gegenrechnet. Ne? Ich meine, gerade so teure Projekte, so wie Starfield und sowas, die so AAA-Projekte, die Unmengen an Geld kosten und dann direkt über so ein Game Pass, das ist schon riskant.
Ja, ich denke,
ob an einer gewissen Anzahl an Abonnenten zahlt sich das schon aus, vor allem wenn du gehst ja bei so einem Abo grundsätzlich immer davon aus, dass die Leute vergessen zu kündigen oder es aus Bequemlichkeit behalten, obwohl sie es nicht nutzen. Das sind ja die, wo du am meisten wirklich einnimmst. Ne? Und wenn du da eine gescheite Basis hast, ist das Spiel in einem Monat finanziert. Aber dann hast du halt die kompletten Einnahmen von dem ganzen Monat für das eine Spiel und das geht sich nicht ganz aus, weil Microsoft bringt 5 Spiele im Monat oder so.
Genau, das ist nämlich der Punkt. Aber ich denke, Microsoft wird schon wissen, wieso sie es so handhaben und warum sie auch dabei bleiben, dass Spiele direkt zum Start in den Game Pass kommen. Es muss sich für sie mehr rechnen, als das zu lassen. Weil Sony verzichtet drauf, bewusst. Und ich denke, Microsoft weiß, dass es für sie die bessere Entscheidung ist. Da darf man auch nie vergessen im Hintergrund, dass die Xbox die deutlich schlechter verkaufte Konsole ist. Das ist auch noch so ein Faktor, der da mit reinspielt. Weil Sony ist nicht darauf angewiesen, dass ihre Spiele in irgendeinem Abo sind. Sony ist auf das PlayStation Plus Abo weit weniger angewiesen als Microsoft auf den funktionalen Game Pass. Der Game Pass ist für Microsoft viel wichtiger als PlayStation Plus für Sony.
Aber der Game Pass hat in meinen Augen wenig mit Xbox direkt zum Tun.
Ja.
Microsoft will damit eine Art Netflix für Spiele etablieren. Und
ganz genau.
Deswegen geht damit sie auch einfach auch derzeit drauf, dass sie sagen, ja, wir machen jetzt die nächsten 5 Jahre ein paar Milliarden Verlust und wir flacken 80 Milliarden in Activision und so weiter und so fort. Und die Hoffnung ist, dass in 10 Jahren seien sie dann das Netflix quasi des Gamings.
Ja, ganz genau.
Und dann sind sie unschlagbar.
Und deswegen haben sie auch den Namen Xbox, weil früher hieß ja Xbox Game Pass ganz am Anfang. Und deswegen haben sie das Xbox raus, nur noch den Game Pass draus gemacht, damit das Ding unabhängiger ist im Namen. Die Marke Xbox sollte nicht mehr mit dem, der Game Pass und die Marke Xbox sollen getrennt voneinander agieren. Natürlich immer noch verbunden, aber getrennt. Der Game Pass ist nicht mehr Teil von Xbox, sondern was Eigenstehendes, eine eigenstehende Plattform, so gesehen. Das ist das Ziel von Microsoft. Ja. Aber wir wollen auch nicht nur über Game Pass und so reden. Muss ich mal auch mal, wir wollen ja über die Lage reden. Wir dürfen nicht vergessen, also was natürlich auch ist, sehr viele Indie-Studio hat es getroffen. Ich nehme als Beispiel jetzt Kyoken zum Beispiel. Manche haben euch Kyoken Interactive versagt. Die haben Deliver noch? Us the Moon und Deliver Us Mars entwickelt.
Richtig. Ja, die haben, glaube ich, komplett dicht gemacht, oder?
Genau, naja, nicht ganz dicht, die sind noch nicht da. Ganz. Die haben ein sehr, sehr kleines Studio gewesen, sehr klein. Sie haben versucht, über verschiedene Messen halt ihre neuen Projekte zu vermarkten. Ich glaube, 4 Projekte haben sie. Die haben sogar mittlerweile online auch offiziell vorgestellt auf Twitter. Sie mussten, außer die beiden Gründer sind halt noch da, alle die ganze Belegschaft entlassen. Und versuchen es jetzt über Kickstarter zu finanzieren, ihr nächstes Spiel. Ich glaube, das ist dann Deliver Us. Oh, ich glaube, Human nennen sie es. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz. Home war es. Home. Deliver Us Home.
Es hat ja gestern der Entwickler zugemacht von Wizard with a Gun.
Ja, genau.
Erst vor kurzem erschienen ist. Es ist derzeit ein unfassbares Problem für kleinere Studios. Es hat sich in den letzten 10 Jahren so ein kleiner Markt aufgebaut, wo Indies in der Lage waren, selbst ihre Spiele zu vermarkten. Mhm. Dann sind Firmen gekommen wie Devolver und so, die quasi diesen kleinen Markt wieder gekillt haben und so ein Zwischending, so ein erhöhtes Indie-Ding haben. Und das hat sich jetzt so in den letzten Jahren mehr oder weniger als Standard etabliert, dass selbst ein Indie-Spiel einen Publisher braucht. Mhm. Und die Publisher nehmen derzeit keine Aufträge. Von gar nichts. Du hörst von so vielen Entwicklern, dass du in Pitch-Meetings, entweder es gibt gar keine Pitch-Meetings oder in die Pitch-Meetings wird gesagt, ja, es ist super, aber wir nehmen derzeit keine Projekte oder das ist nicht unser Projekt und so. Und Projekte, die in die vor Covid und vor der derzeitigen wirtschaftlichen Situation 10-mal greenlighted worden sind, werden jetzt abgelehnt. Komplett durchgängig.
Ja, das ist halt, man muss hier wirklich sagen, das Problem ist einmal, die Pandemie hat immer noch ihre Auswirkungen. Dann, die Publisher haben halt ihre internen Studios, die sie erstmal auch an Sachen arbeiten lassen wollen, die sie finanzieren müssen. Hm. Und es ist ja, wie wir schon gesagt haben, teurer alles.
Ja, genau.
Was sagen, meistens bestehende IPs sind, die sie pushen und keine neuen.
Ja, ganz genau. Ja, so warum soll ein Publisher in, was weiß ich, eine komplett neue, unbekannte Marke von einem kleinen Studio investieren, wenn sie für dasselbe Geld einen neuen Teil von einer bekannten Marke, nehmen wir jetzt Ubisoft als Beispiel, warum von den Dead Cells-Machern irgendein x-beliebiges neues Spiel entwickeln lassen, wenn sie von denen auch ein Prince of Persia entwickeln lassen können? Nimmst du Rogue Prince of Persia als Beispiel, was jetzt erstmal nur ein Early Access ist. Aber nur so als Beispiel.
Wobei die Dead Cells-Macher sind ein unfassbar schlechtes Beispiel, weil ich glaube, es sind inzwischen 5 Spiele angekündigt worden, wo drauf steht von den Machern von Dead Cells.
Ja, weiß ich, weil es verschiedene. Ich weiß, mit den verschiedenen Studios und so weiter und so fort. Ich weiß, das Studio, das jetzt an Prince of Persia arbeitet, ist eigentlich das Studio, das ist Long-Term-Entwicklung von Dead Cells, also im Endeffekt das gemacht, an dem das Spiel fertig war, haben einige Entwickler von dem ursprünglichen Entwickler sich in einem neuen Studio zusammengefunden, um die Langzeitentwicklung von Dead Cells, ja, Dead Cells weiterzuführen. So Motion ist Twin, es genauer gesagt. Ja. Ja, ich weiß, bei Dead Cells ist ein schlechtes Beispiel, du hast recht. Ja. Nee, aber es ist wirklich halt so, momentan löst sich diese Indie-Blase. Ich will jetzt mal, der Begriff Blase ist vielleicht falsch, aber es ist halt einfach über einen ganz langen Zeitraum ist dieser ganze Indie-Markt entstanden, der mittlerweile, ja, gibt es ja sogar einige, die sogar bei Indie-Games sagen, wir entwickeln ein Triple-E-Spiel, weil es halt nicht mehr Indie ist, aber halt auch kein Triple-A oder Double-A, sondern es ist ein Triple-E-Spiel, also ein Triple-Indie-Spiel, wenn man so will. Natürlich ist es reines Marketing-Ding. Man merkt aber, was die damit aussagen wollen. Sie sind immer noch Indie, aber eigentlich haben sie ein viel zu hohes Budget für ein Indie-Spiel. Und streben was ganz anderes an, als jetzt nur ein Indie-Spiel.
Ja, ja.
Ja, weil sie rausstechen müssen. Die Indie-Blasen, früher, wo Indies quasi neu waren oder groß waren, war das was Besonderes, weil da ist dann zum ersten Mal Unity gekommen und sonstige Geschichten, die es einfach am Team von 5 Leuten oder am Einzelnen erlaubt haben, überhaupt ein Spiel zu entwickeln. Ja. Das war ja früher in der Form schon sehr schwer möglich und inzwischen ist es unmöglich. Wenn du denkst, bei Activision 10 Studios und alle 10 Studios haben früher an ihrem eigenen Spiel gearbeitet. Raven hat was Eigenes gemacht, Treyarch hat was Eigenes gemacht. Jetzt arbeiten die alle zusammen, tausende Leute, an einem einzigen Spiel. Und währenddessen soll man auf der anderen Seite immer weniger Leute und immer weniger Geld reingeben, was auch immer mehr Leute machen, was es immer schwerer macht, auf diesem komplett überlaufenden Markt in irgendeiner Form, selbst wenn dein Spiel noch so gut ist, Augen drauf zu kriegen, weswegen du wieder einen Publisher brauchst, und dann ist es meines Erachtens noch kein Indie-Spiel mehr.
Ja. Also ich habe auch erst so die letzten Jahre immer wieder gedacht, so ja, Indie-Spiele waren wirklich, es gibt immer wieder herausragende Indie-Spiele, immer wieder, ne, immer noch, aber ist es tatsächlich so, dass man denkt, okay, das ist jetzt wieder ein Spiel im Retro-Look, den gleichen Grafikstil, den man schon bei 80 anderen gesehen hat, wie soll das rausstechen, ne?
Ja. Genau, das ist
richtig,
das,
ja, und dann kommt plötzlich sowas wie Animal Well raus und du denkst dir, Gott sei Dank gibt's den Indie-Markt.
Ja, genau.
Dass sich da ein Typ jahrelang hingesetzt hat. Und es ist ja ganz lustig, dass es so wie Animal Well oder auch jetzt, wie heißt das depperte Farmspiel, dieser Harvest Moon Abklatsch, der komplett überladen ist mit
Sachen. Stardew Valley.
Ja, genau. Das sind die erfolgreichsten Spiele, also Animal Well jetzt eh noch nicht so ganz, aber Stardew Valley ist eines der erfolgreichsten Spiele der letzten Jahre und ist von einem Einzelnen entwickelt.
Ja. Mhm. Und das ist halt, solche Geschichten werden wir weniger haben in Zukunft, denke ich, weil es, wie gesagt, schon schwerer wird. Aber es wird sie noch geben. Es wird immer noch Spiele geben, die von kleinen Teams kommen. Aber das sind halt wirklich dann so diese Ausnahmedinger und die werden halt, dass sie so erfolgreich werden, ist schwer. Aber ja, ich bin mal gespannt, wie sich entwickelt, weil ich habe echt so das Gefühl, dass wir die nächsten Jahre eher weniger Indie, weniger Studios sehen werden und mehr Standardentwicklungen, will ich es mal nennen. Ohne das negativ zu meinen. Ich hoffe, ihr wisst, was ich damit meine.
Mit ja, du meinst, dass also weniger Risk, also weniger Risiken.
Genau.
Wie du jetzt auch schon gesagt hast, eher so in bestehende Marken investieren, anstatt irgendwie was Neues zu machen.
Ganz genau. Weniger Risiko und auch weniger Innovation vielleicht sogar dabei.
Ja, also ich denke auch immer so ein bisschen, wenn ich dann so lese, bei so AAA-Sachen, wie viel das gekostet hat, und das kostet immer mehr und auch die Zeit, die Entwicklungszeit dauert immer länger. Ich denke, ob wir nicht langsam irgendwie wir haben irgendwie irgendwann so ein was erreicht, es geht nicht mehr weiter irgendwie,
Es ist einfach krank, ja.
Die
Entwickler von GTA 5 sagen, GTA 5 ist so groß, sowas machen wir nie wieder, weil wir sind ewig an dieser scheiß Welt gesessen und dann machen sie GTA 6 und es wird noch größer.
Und es wird, und es dauert noch länger. Ich meine auch jetzt hier so CD Projekt Red oder so, jetzt haben sie gesagt, sie sind in der Planungsphase für das nächste Cyberpunk. Das heißt also, das wird wahrscheinlich in was rauskommen? In 10 Jahren oder was?
Ja, man muss dazu sagen, bei CD Projekt musst du ein bisschen trennen mittlerweile. Sie haben mittlerweile mehrere Studios, mit denen sie zusammenarbeiten, eigene mehrere Studios und sie arbeiten parallel auch zu an mehreren Projekten,
genau,
die natürlich trotzdem alle ihre Zeit brauchen.
Aber auch Witcher,
aber CD Projekt ist einfach. Ja, genau, die haben 3 Witcher-Projekte, glaube ich, momentan in der Entstehung, in verschiedenen Phasen.
Die besten Spiele, nämlich Witcher 1 bis 3, haben sie released, als sie ein kleines Team waren.
Genau, ich meine, Witcher 1, da waren die quasi ein Indie-Studio, wenn man so will.
Und bei CD Projekt musst du auch bedenken, dass sie GOG sind. GOG ist von denen. Es ist jetzt kein Steam und vielleicht auch nicht Epic, aber GOG ist bekannt. GOG hat eine gewisse Fanbase, darüber machen sie einen stetigen Umsatz, der ihnen gut Geld reinspielt.
Ja, das stimmt.
Deswegen haben die nochmal so eine Eigenstellung. Genauso wie Valve ja auch diese Eigenstellung hat durch Steam, wobei Valve sehe ich fast gar nicht mehr als Entwicklerstudio, weil die sowieso kaum noch Spiele für entwickeln.
Also Half-Life Episode 3.
Also Half-Life Alyx war unfassbar großartig.
Yeah,
wenn sie mal 10 Jahre wieder mal was entwickeln, dann wird's cool.
Ganz genau, aber es ist halt selten geworden bei ihnen.
Ja, und wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass wir jemals das Ende der Half-Life 2 Story sehen werden. Habe ich irgendwie langsam
verloren. Ja, nee.
Niemals.
Glaube ich auch nicht dran. Was mir gerade noch eingefallen ist, bei Microsoft haben wir auch noch so einen Punkt, nämlich, dass Microsoft jetzt hingehen will und die bestehenden Marken, zum Beispiel Fallout, Microsoft will nicht, dass Fallout so lange braucht in der Entwicklung, weil
ist ja klar, durch
wie oft hast du ein Fallout-Spiel?
Ja, und durch die Fernsehserie ist es so populär geworden und jetzt haben sie
ganz
kein
genau.
Spiel dazu. Sie haben kein Spiel dazu.
Ja, sie haben das nächste Spiel soll erst in, was weiß ich, wann, wie viele Jahren? 3 bis 5 Jahren, wenn überhaupt. Deswegen sitzen momentan bei Bethesda
ist und überhaupt der Fallout in Entwicklung. Die machen ja Elder Scrolls.
Ich weiß, deswegen ja. Also, man muss dazu sagen, sie werden bestimmt schon irgendwelche Pläne für ein neues Fallout sammeln, aber nicht in der aktiven Entwicklung sein.
Aber wann ist denn Skyrim rausgekommen? Ist auch schon ewig.
2011.
Am 11.11.2011. Ist auch schon ewig. Boah, das ist unfassbar.
Ja? Und das nächste
Elder Scrolls ist ja 10-mal neu released worden.
Ja, genau.
Ja. Erstmal haben sie jetzt Starfield entwickelt. Das ist ja der eine Punkt. Während der Starfield-Entwicklung haben sie langsam mit der Vorproduktion von Elder Scrolls vom nächsten angefangen. Das wahrscheinlich auch nicht frühestens in 2 Jahren kommen wird oder sowas.
Wenn überhaupt.
Ja, deswegen, ja, ich sage frühestens. Und damit verschiebt sich halt Fallout noch weiter nach hinten und deswegen will Microsoft nicht akzeptieren. Microsoft will das nächste Fallout früher haben. Also schauen sie, wie können sie das lösen? Ich denke, dass intern bei Microsoft die Projekte nicht mehr zwingend bei Bethesda bleiben werden. Sie haben den Vorteil,
dass sie... Ist ja nicht der Fall. Fallout New Vegas war ja auch von Obsidian.
Mhm. Wollte ich gerade sagen. Den Vorteil haben sie. Sie haben Obsidian. Obsidian entwickelt gerade Avowed. Was ja im Endeffekt eine Art Elder Scrolls ohne Elder Scrolls mag.
Genau, ist. In einem coolen Artwork.
Genau, das wird dieses Jahr noch erscheinen, dann haben sie ihr Spiel. Das heißt, dass Elder Scrolls noch ein bisschen dauert, kann man damit vielleicht ein bisschen auffangen. Außerdem arbeiten sie, glaube ich, wie ist dieses Science-Fiction-Ding von denen, von Obsidian? Ich komme gerade nicht mehr drauf. War ja auch, im Endeffekt war es ja ein Fallout im Weltraum, wenn man so will.
Ja, sie sind ja, ich kann mich erinnern einmal von
ihnen. Ach so, hier, wie heißt es? Outer Worlds 2.
Genau, Outer Worlds, da sind sie auch im zweiten Teil dran. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass Microsoft ihnen vor Outer Worlds 2 nach Vote erstmal ein Fallout aufträgt und dass sie dann maximal 2 Jahre für das Spiel bekommen. Also gar nicht so lange Zeit haben sie.
Outer Worlds 2 ist für mich eher das Zeichen, dass ich es nicht mache, weil das Spiel war sehr erfolgreich und der 2er ist jetzt doch schon seit 2 Jahren angekündigt oder sowas. Den haben sie ja sehr, sehr, sehr früh angekündigt.
Ja, aber man muss auch denken, Obsidian arbeitet momentan an Avowed und an Outer Worlds 2. Vielleicht übernimmt dann einfach das Avowed-Team danach dann Fallout, während es ein zweites Team an Outer Worlds 2 arbeitet.
New Vegas war ja eher kältlastigeres, kleineres Fallout, wenn ihr das... Also ich hab's nie gespielt, aber wenn ihr das so in Erinnerung habt.
Ja, ist es. Also Outer Worlds ist im Endeffekt ist es eine Art Fallout nur im Weltraum.
Nein, New Vegas, habe ich gesagt.
Achso, New Vegas. Ja, Fallout New Vegas war ein kleineres, ja, das stimmt. Ja, es gilt bei vielen als das beste Fallout der letzten Jahre. Mhm. Es ist ein sehr gutes Fallout, definitiv. Also das ist, ich fand es auch sehr schön. Trotz aber ja, Bugs. Es ist im Vergleich gerade zu Teil 3 und Teil 4 ist ein bisschen kleiner.
Ja.
Ja.
Aber wir sind schon wieder bei Microsoft.
Wieso sprechen wir nicht?
Ja, aber daran über die tolle österreichische Firma. Wo mir schon das Speiben kommt, wenn ich dran denke. Ja. Also THQ Nordic, ich weiß, es ist keine wirkliche österreichische Firma.
Nein, wenn wir über THQ Nordic sprechen, dann müssen wir über die Embracer Group insgesamt sprechen.
Genau.
Ja, natürlich. Ja,
ja.
Weil die Embracer Group ein unfähigen Sauhaufen. Es ist unfassbar.
Ja. Ja, aber muss dazu sagen, also man muss hier einmal sagen, sie haben letztes Jahr, das war letztes Jahr im Mai, wurde bekannt, dass ein Milliardendeal geplatzt ist. Der hat ihn erstmal, das war der Anfang von allem. Das hat ihn so ein, 2 Milliarden Dollar ging es, es ging um 2 Milliarden Dollar und diese...
Ja, aber vom saudi-arabischen Pfund, gell?
Ist ja egal.
Ist ungefähr gleich so toll wie die WWE Pay-Per-Views in Saudi-Arabien.
Es ist vollkommen egal, woher die kommen, das Geld, weil du darfst nicht vergessen, woran die mittlerweile über beteiligt sind. Die haben sogar Anteile an Nintendo. Das muss man auch bedenken. Ich bin SNK. Auch kein Fan davon. Will ich jetzt gar nicht verteidigen. Ist aber auch im Endeffekt egal, woher dieses Geld kam. Es ist ein 2 Milliarden Dollar Deal geplatzt. Der hat das Unternehmen so runtergerissen, dass das einfach nur eine Abstiegsspirale war. Das war ein Absturz komplett.
Davon freier Fall.
Aber wenn du ein Unternehmen über Jahre so aufbaust und so viel Geld ausschmeißt für allen möglichen Scheißdreck, wo du über Jahre hinweg dann noch immer nicht weißt, was du damit tun sollst, und dann deine einzige Möglichkeit sinnvoll zu überleben ist, dass dir jemand anders 2 Milliarden gibt und du gehst vollständig in Arsch und musst alles zumachen, was dir gehört, wenn du das nicht kriegst, dann hast du ja vollständig versorgt in der Führung von deinem Unternehmen.
Total.
Definitiv. Man muss dazu sagen, sie machen ja nicht alles zu. Einige Sachen wurden verkauft und sie teilen sich jetzt in 3 Unternehmensgruppen auf. Ich weiß nicht, wie die am Ende noch verbunden bleiben, aber was haben sie jetzt verkauft? War das Saber Interactive, die verkauft wurden?
Ja, Saber ist teilweise verkauft. Also Saber ist von Nintendo gekauft worden, ja. Andere Teile von Saber sind outspinned worden, keine Outsourced. Ahnung, genau. Ding haben sie verkauft, wie heißen die Idioten von Randy Pitchford?
Gearbox,
danke. Ich war den Chef von der Firma, aber nicht den Namen von der Firma.
Ja gut,
Firma.
Der ist ja auch sehr, sagen wir mal.
Ja.
Ja, man sollte nicht auf seine USB-Sticks kommen, ne? Aber ansonsten...
Ja. Also man muss sagen, bei Saber Interactive. Da haben im Endeffekt die Gründer von Saber Interactive haben das selbst zurückgekauft, den Hauptteil der Firma von Saber Interactive. Die haben sich selbst, also die Gründer haben sich selbst, gekauft. Natürlich mit Unterstützung, darf man da nicht vergessen. Alleine könnten sie das nicht. Ich glaube, sie haben irgendwelche Finanziers hinten dran oder sowas. Wie genau das gelaufen?
Hast du Nintendo gekauft?
Nein, Saber Interactive ist von.
Na, was hat dann Nintendo gekauft? Wer ist die andere Firma?
Nintendo hat ein ähnliches Studio. Moment. Was hat Nintendo gekauft? Nintendo hat Shiver Entertainment gekauft.
Okay. Okay. Also, ich weiß, es war eins von diesen Switch-Board-Häuser quasi.
Ja,
ne?
Es war Shiver. Und Shiver ist bekannt für. Oh, die haben, glaube ich, Hogwarts Legacy haben sie portiert. Mhm. Sie haben Mortal Kombat 1, also 1 jetzt portiert auf die Switch.
Und 11?
Was?
Und auch 11. 11 und 1 haben sie portiert.
Ja,
und,
genau.
Genau. Showdown.
Ich habe jetzt nur das Aktuellste genannt gehabt, deswegen.
Ja, ja.
Sie hatten, glaube ich, irgendein Scribblenauts portiert.
Ja, Showdown und Megapack, habe ich gerade gesagt, ja.
Ja, genau.
Und es war noch? Aber, jetzt weiß ich auch, woher meine Verwirrung kommt, unter Embracer war Shiver Entertainment ein Studio unter Saber Interactive.
Ja, genau, das hat genau. Die haben ja die verschiedene Sparten aufgeteilt und Shiver hat zu der Sparte von, also hat der Sparte, der Saber Interactive übergestanden hat, das gehört. Ja, ja, genau. Ganz genau so war das.
Aber ist auch erwähnenswert eigentlich, weil es ist der erste externe Kauf von Nintendo in den letzten, ich weiß nicht, 10 Jahren oder so?
Ja, ganz genau. Und das Unternehmen soll nach momentanen Informationen relativ unabhängig agieren und auch weiterhin für andere Plattformen portieren.
Ja, und nicht, sie haben die Website überarbeitet und dort steht weiterhin oder sogar, ich glaube, es war sogar eine veränderte Textvariante von eben genau dem, was du sagst, ja, dass es für alle Plattformen ist. Ja,
ja, ganz genau. Und um wieder zu Saber zu kommen, Saber gehört halt jetzt den ursprünglichen Entwicklern wieder. Ich glaube, da sind fast 250 Millionen für geflossen für das Ganze. Geld, das Embracer braucht. Was sie aber auch nicht gerettet hat, ganz. Weil Embracer ja dann, ich weiß nicht wie viel später, weil im März ist der Deal mit Saber gewesen und dann kurz, sie haben auch etliche, seit letztem Jahr lief das ja mit den ganzen Entlassungen und Studioschließungen und Piranha Bytes ist glaube ich noch nicht offiziell geschlossen, aber eigentlich nicht mehr wirklich
Piranha
da.
Piranha Bytes ist tot.
Ja, tot, aber ist noch nicht geschlossen, oder?
Nee, es ist ein
Ich glaube, das Letzte, was wir von ihnen gehört haben, ist dieser Tweet, wo sie geschrieben haben, dass es ihnen scheiße geht, aber sie alles tun, um zu überleben quasi. Und
genau.
Hat man nichts mehr gehört. Ja.
Aber ich bin mir nicht sicher, ob, also es wurde noch nicht offiziell, doch, wurde bekannt gegeben, dass das Studio geschlossen werden soll. Im Januar.
Ist jetzt Acker Verlust, weil seit Gothic 3 haben die nichts Großartiges mehr gemacht.
Ja, man muss leider sagen, sie haben sich in ihrer Sparte so sehr festgefahren gehabt, dass sie auch komplett innovationsresistent waren. Was aber, muss man leider auch sagen, ein bisschen mit an der Firmenführung lag. Ich weiß, also Björn Pankratz soll da wohl auch ganz massiv auf bestimmte Sachen gepocht haben, wie mit Elex und so weiter, dass halt unbedingt Elex fortgeführt werden soll und nicht Gothic, obwohl die Gothic-Marke wieder da verfügbar war für sie und so weiter. Dabei haben sie, dadurch, dass sie zu Embracer und THQ Nordic im genaueren gehört haben, hätten sie Zugriff auf ganz andere Ressourcenmöglichkeiten gehabt, was Engine und so weiter angeht. Die hätten jetzt den Fortschritt schaffen können, aber das wollten sie nicht.
Ich sag dir aber ganz ehrlich, Embracer ist so ein Sauhaufen und ich schimpfe ja über Embracer schon seit Day One, seit ich sie zum ersten Mal auf der Gamescom getroffen habe und dort irgendeine Version von einem neuen Stronghold gezeigt gekriegt habe, was so ausgeschaut hat, als ob es irgendein Schwerstbehinderter am Wochenende schnell Song programmiert hat. Und seitdem, also um wieder zurückzukommen, was ich sagen wollte, ich glaube nicht, dass Embracer eine funktionierende Unternehmensstruktur hatte, damit die Kommunikation unter den Studios und unter den Marken funktioniert hätte, dass da jetzt jemand Piranha Bytes mit einer anderen Engine helfen kann oder irgendwas in die Richtung.
Das kann natürlich gut sein, das würde ich gar nicht mehr leugnen, das halte ich sogar für sehr wahrscheinlich. Hm. Ich sag nur, rein theoretisch hätte es so sein sollen.
Ja, das wäre so schön gewesen, ja.
Ja, was halt ein bisschen schade ist, durch den Embracer-Untergang, wenn man überlegt, was da alles dranhängt an diesem Unternehmen.
Ja, ja.
Die haben ja nicht nur in der Videospielbranche aufgekauft, die haben ja auch so Unternehmen wie zum Beispiel Dark Horse übernommen, das heißt diesen ganzen Comic-Bereich. Also Dark Horse Media haben die komplett übernommen gehabt. Sie haben, Middle-Earth Enterprises. Sie haben Asmodee, einen der großen Brettspielhersteller, übernommen.
Ich mache mir echt so Sorgen um alle. Also um Herr der Ringe mache ich mir weniger Sorgen, weil Herr der Ringe geht mir am Arsch vorbei und ich weiß, dass das nicht sterben wird.
Ja.
Aber Asmodee zum Beispiel oder
die Dark Horse werden sterben, so, weil sie...
Also jetzt gut, gerade das sicher nicht.
Ah ja, also ist jetzt erstmal, Embracer wird zu drei Unternehmen aufgespaltet erstmal.
Ja.
Zu Coffee Stain.
Die drei Unternehmen müssen dann sporen. Und dann sind sie nur noch eine Shell ihrer selbst. Und
da muss man halt das abwarten, Unternehmen,
was Embracer gekauft hat.
Wir müssen abwarten, was draus wird, weil Asmodee wird komplett wieder eigenständig erstmal. Die werden ein eigenständiges Ding erstmal. In diesem Dreier-Konzept, meine ich jetzt. Und ich denke mal, Asmodee wird jetzt das geringste Problem haben zu überleben. Ich glaube, dafür sind die zu gefestigt auf dem Markt. Auf dem Brettspielmarkt.
Es ist die Frage, wie weit Embracer, weil sie viel Schulden haben und unbedingt Geld brauchen, von ihren einzelnen Studios abziehen an finanziellen Ressourcen und so.
Das ist
also natürlich die können Asmodee komplett töten innerhalb kürzester Zeit, wenn sie
deppert sind. Logisch. Aber ich denke, Asmodee ist wirklich so.
Und sie sind deppert.
Wenigsten in Gefahr ist. Würde ich jetzt mal so von meiner Einschätzung her sagen. Ich glaube, Asmodee braucht man sich am wenigsten Sorgen drum machen. Kann man natürlich
trotzdem
nicht ausschließen. Ist das meine persönliche Einschätzung.
Muss also man Herr dazu sagen. Herr der Ringe kauft dann Amazon oder irgendwer.
Ja, würde ich auch. Also würde ich auch wirklich am ehesten sagen. Also Amazon ist da so ein ganz klarer Kandidat für. Also wir sollten dazu sagen.
Es ist aber auch so schwachsinnig, dass du als Videospiel-Publisher anfängst, ein fucking Verlag zu kaufen und die fucking Rechte an Herr der Ringe. Und das Einzige, was du mit die scheiß Herr der Ringe-Rechte machst, ist ein fucking Spiel von einem deutschen Publisher, was den Publisher in Grund und Boden reißt. Und ja.
Ja. Also, ja. Ich weiß. Aber, was wir dazu sagen müssen, mal ganz kurz. Diese drei neuen und also die drei Sparten, die sich Embracer jetzt aufteilt, werden alles eigenständig an der Börse notierte Unternehmen sein. Das sollte man dazu sagen.
Ja,
aber das
ist ja auch nur Zollenschirmerei.
Weiß ich, ich sag's doch nur. Ich will hier nur die Informationen dazu geben. Sie werden heißen Coffee Stain and Friends.
Bescheuerter Name.
Da gehört dann vor allem der Videospielbereich, also viele Videospielsachen sind dann unter Coffee Stain, das ist der Gold Simulator.
Und wir benennen das nach dem qualitativ hochwertigsten Spiel, was wir haben.
Ganz gut. Da gehört allerdings dann auch THQ Nordic zum Beispiel dazu, was ich ein bisschen sehr seltsam finde. Da hätte ich eher den Namen THQ Nordic oder PlayOn gewählt, statt
Ich hätte den Namen THQ nie gewählt. THQ ist bankrott gegangen und in Arsch gegangen.
Nein,
und mit dem Moment hätte der Name sterben sollen.
Ey, ich meine damit jetzt nicht, ich meine nur im Vergleich zu Coffee Stain hätte ich den Namen eher gewählt. Also, das war meine
Coffee
Aussage.
Stain,
na!
Die haben sich
es geht
doch
nur um die Marke, die Bekanntheit der Marke. Wer kennt Coffee Stain mal ganz ehrlich als Marke? THQ Nordic ist der wesentlich bekanntere Name.
Ja, aber der Name
ist im Arsch. Das meine ich damit
Der Name THQ war schon im Arsch, bevor sie ihn übernommen haben. Und sie haben alles getan, um den Namen noch weiter zu zerstören.
Sage ich ja nicht.
Den Namen THQ abzutreten, ist eine super Idee, weil du damit die ganzen negativen Belege, wenn du nur THQ hörst. Also das wäre
eigentlich... Dann hätte sie PlayOn wählen sollen als Namen.
PlayOn ist genauso negativ behaftet.
Nee, nicht ganz so. Also gut, man muss dazu sagen, ich verbinde mit PlayOn nicht rein den Videospielbereich, ich verbinde mit PlayOn sehr viel auch den Film und gerade durch KSM den Anime-Bereich.
Es ist das alte Koch-Media, gell?
Ja, ganz genau. Und da bin ich halt, ich bin da ein bisschen anders drin, weil ich bin auch von Kontakten und so, die ich mit PlayOn habe, bin ich natürlich in beiden Bereichen. Ich bin sehr, ich habe sehr viele Kontakte zu den Videospielen, aber auch zu den Anime-Sachen. Und dadurch bin ich da ein bisschen anders behaftet, was PlayOn von der Marke her auch angeht. Und ich würde sagen, PlayOn ist immer noch der stärkere Name als Coffee Stain.
Coffee Stain hört sich für mich an, als wenn sie das sich überlegt hätte. Also für. Kann sich auch anhören, dass, als ob sich das ausgedacht haben, nachdem sie sich auf den Tisch geguckt haben.
Ja, Coffee Stain ist eigentlich nur bekannt für den Code Simulator.
Na, Satisfactory zum
Beispiel. Ja, stimmt, Satisfactory ist auch von ihnen. Ja, das ist als Publishing war das aber, glaube ich, nur.
Also das kann sein, ja.
Ich weiß nicht, ob sie es selbst entwickelt haben. Ich meine nämlich, also
na, doch, Publishing. Doch, waren der Entwickler.
Die waren der Entwickler, okay. Wenn man vom Publishing ausgeht, kommen sich auch noch so Spiele wie Valheim dazu oder sowas. Oder Deep Rock Galactic, also sind ja auch nicht ganz unbekannt. Allerdings darf man nicht vergessen, zu Coffee Stain unter Embracer gehören dann auch andere Sachen. Also Ghost Ship Games zum Beispiel gehört damit dazu. Die sind für Deep Rock Galactic jetzt in das Studio dafür. Aber gut, es war nur ein Teil. Wir wollen jetzt nicht die ganze Zeit nur Coffee Stain, wir gehen immer zum nächsten Teil, das ist dann Middle-Earth Enterprises and Friends.
And Friends.
Ja, immer in Friends hinten dran. Ja,
weil der Dark Horse da drin ist, glaube ich, oder? Das sind die Friends.
Was ist da drin?
Dark Horse. Ist, glaube ich, ein Nebenhaufen.
Dark drin. Horse ist mit drin, aber nicht nur. Und das ist nämlich das Interessante. Unter Coffee Stain and Friends sind nicht alle Spieleunternehmen. Play-On ist bei Middle-Earth Enterprises mit drin. Genauso wie Milestone, Dambuster, Warhorse Games, also die Kingdom Come Deliverance Entwickler, Warhorse Games, Vertigo Games ist da mit drinnen, Eidos Montreal ist da mit drinnen, also ganze Tomb Raider Marke ist bei Middle-Earth and Enterprise and Friends mit drin. Ich glaube, wobei passt nicht wegen Play-On. Ich hätte es gesagt, die haben nach US und europäisch getrennt, aber das passt nicht, weil Play-On hängt ja bei Middle-Earth and Friends mit drin.
Und ich glaube, die ja haben noch wertvollen und negativ, ich weiß nicht, wie gut du dich mit Wirtschaft auskennst, als ob der Bad Bank was sagt. Aber dass du
der quasi, Begriff sagt mir was, ja.
Dass du Unternehmen gründest, auf das du deine Schulden abschirbst und dann das Unternehmen in den Konkurs schickst und die anderen Sachen, denen geht es dann gut quasi. So in die Richtung. Das heißt, unter Umständen ist es geplant, eine von den drei mit alle Schulden voll zu machen und dann in den Tod zu schicken.
Das wird Coffee Stain in France wahrscheinlich. Weil, wenn man sich ja anschaut, wer dabei ist, sind das die unwichtigsten.
Ja.
So hart es klingt, aber das ist das, da sind die wenigsten
Namen. Da, wo die wenigsten IPs drin liegen.
Was?
Da, wo die wenigsten wertvollen IPs drin liegen.
Das meine ich ja, genau. Das wollte ich gerade sagen, genau. Da hängen keine großen. Klar, die haben da Star Trek Online und sowas mit drin. Aber bei dem anderen hast du erstmal komplett Dark Horse, du hast Herr der Ringe, du hast Tomb Raider, du hast alles, was zu Play-On gehört, mit drinnen. Da haben sie die stärkeren Marken einfach. Unter Middle-Earth Enterprise and Friends. Allein schon Herr der Ringe und Tomb Raider macht ja da schon alles alleine aus. Würde ich jetzt mal behaupten.
Was mich da nur sehr wundert, ist, dass ihnen noch immer der Tomb Raider Entwickler kehrt. Also ja. Ich habe damals schon nicht verstanden, warum sie überhaupt Square Enix den europäischen Teil abgekauft haben. Aber das, wie heißen sie denn jetzt? Crystal Dynamics
ja.
Für Microsoft an Perfect Dark arbeitet und ja schon 3 Jahre an Perfect Dark arbeitet und sie unbedingt Studios loswerden wollen und das ist ein richtig, richtig gutes und professionelles Studio, Crystal Dynamics. Da hätte ich schon gedacht, dass Microsoft die auch noch übernimmt, aber vielleicht wollen sie gerade nicht noch mehr Übernahme trara auf sich einwirken lassen oder so.
Ja, würde mich auch nicht überraschen, dass Microsoft vielleicht sagt, das ist ihnen momentan zu, ja.
Vor allem jetzt, weil sie jetzt Activision gekauft haben, 3 Studios zugemacht haben und jetzt ein 4. kaufen, das wird nicht bei weitem überhaupt nicht gut ausschauen.
Ganz genau. Außerdem arbeitet Crystal Dynamics ja nicht nur an dem Perfect Dark, sondern auch an einem neuen Tomb Raider-Spiel.
Ja, eh. Aber.
Ja, da muss man dazu sagen, wird Amazon der Publisher sein. Also, wer der nächste Kaufkandidat für Crystal Dynamics?
Das ist tragisch. Das ist echt tragisch.
Ja, das ist halt so.
Wie ein Hur auf einem Schiff werden die weitergereicht einfach.
Ja. Um mal zum letzten Firmenteil zu kommen, den haben wir schon mehrmals erwähnt, Asmodee ist halt komplett alleine jetzt dastehen und das ist halt, ja.
So wie vorher.
Die stehen halt dann als Einzelding da nochmal, ohne Friends. Vielleicht wollen sie auch die töten, weiß man ja nicht. Also,
Asmodee ist schon ein sehr Special Interest Spiele-Publisher.
Ja, aber sie sind schon auch ein Bekannter, würde ich sagen.
Rein, ja, also ja, auf jeden Fall.
Ja.
Aber sie bringen halt kein Siedler von Catan raus, sondern einen Haufen Spiele, die eher eine kleine Nischenzielgruppe betrifft.
Naja, also sie haben schon einige, also ich gehe jetzt von der Brettspiel, von dem, was ich aus der Brettspielszene mitbekomme, haben sie schon einige namhafte Marken mit dabei. Also sie haben viel Star Wars-Kram auch, darf man nicht vergessen. Mhm. Sie haben viel Witcher-Kram. Ich will gerade überlegen, ich glaube, das neue Shatterpoint-Miniaturenspiel müsste doch auch über die erscheinen, wenn ich mich nicht
komplett... Ja, aber eben, aber das ist ja ein Miniaturenspiel. Wie viele Leute kaufen denn wirklich Warhammer-Figuren und sowas? Das ist ja
vor allem Du redest gerade mit jemandem, der... aber okay, ja.
Ja, ja. Der muss aber auch klar sein, dass wir alle geisteskranke Nerds sind und wir nicht als Standard zahlen
sollen. Ist mir schon klar. Sie haben halt... Man muss dazu sagen, sie haben wirklich spezielle Spiele, das stimmt. Sie haben Arkham-Horror-Sachen, sie haben Marvel als Marke. Das könnte noch ein bisschen, aber auch das sind wieder so spezielle Spiele. Es sind, ich denke mal, das meinst du, es sind nicht die Standard-Brettspiele für den Normalverbraucher.
Genau, das ist es. Ja, es sind nicht die Spiele, die jetzt, weiß ich nicht, es sind jetzt nur irgendwelche Zahlen, weil ich habe keine Ahnung, wie viel ein Brettspiel verkauft. Aber es ist kein Brettspiel, was 20 Millionen verkauft, sondern eher eins, was 1 Million verkauft.
Ja. Sie haben ein paar, also sie haben ja normale Familienspiele
auch. Aber sie haben Pandemie. Sie haben Pandemie, was sich sehr gut verkauft hat und unfassbar.
Genau. Das habe ich gesehen. Sie haben als alte Marke, die früher mal sehr erfolgreich, ich weiß nicht, wie groß die noch ist, Carcassonne.
Mhm. Ja.
Ich weiß nicht, wie groß die heute noch ist. Deswegen sage ich ja, das ist früher war das ein absoluter
Hit in meiner Kindheit. Aber in den letzten Jahren weniger kehrt. Carcassonne hat sich quasi selbst gekillt mit den ganzen Erweiterungen.
Ja,
habe ich schon. Weil das Spiel dann so überladen war und dann eine Runde Carcassonne mit 5 Erweiterungen plötzlich 5 Stunden gedauert hat und dann haben die Leute die Lust verloren.
Genau, überrascht mich jetzt nicht. Ich kenne halt nur das Grundspiel ohne Erweiterung.
Ich auch.
Ja, aber es kommen mit jeder Erweiterung, also Carcassonne ist ja dann leer, wenn du alle Karten gezogen hast, wenn der Beutel leer ist. Und es kommen mit den Erweiterungen 40, 50 neue Karten dazu. Natürlich hast du dann 10 Runden mehr mit jeder Erweiterung. Ne? Und das summiert sich unfassbar auf. Vor allem, weil es ja 12 oder 15 Erweiterungen gibt oder sowas.
Ja. Das ist halt Wahnsinn. Aber Brettspiele, schön und gut, sie sind halt jetzt eigentlich nicht der Bestandteil. Nur weil Embracer halt diesen Markt hatte. Ich habe ja eigentlich gedacht, dass sie irgendwann mal anfangen, da ein bisschen stärker auch im Videospielmarkt einige Spiele von Asmodee umzusetzen, was irgendwie bis heute nicht passiert ist.
Ja, aber sie haben ja auch die ganzen Marken. Embracer hat, ich weiß nicht, wie viele 100 verschiedene Marken von Spielen, die in den letzten 40 Jahren erschienen sind. Sie haben ja aus so gut wie keiner von diesen Marken irgendwas gemacht, wenn maximal vielleicht ein Re-Release.
Mhm. Stimmt. Es ist wirklich so. Mhm. Das ist halt schon so ein bisschen, ja, nicht ganz verständlich.
Nee. Und ich fand ja auch, dass das neue Alone in the Dark ist ja auch von denen gepublished. Ne? Das war doch auch, glaube ich.
Ja.
Ja, das fand ich eigentlich ganz gut, aber war dann auch wieder ein Flop und weil es auch kaum Marketing gab und so weiter und haben sie die Leute
entlassen. Weil die letzten vier Alone in the Dark genauso ein Flop waren.
Ja.
Ja, dann kapiert, dass die Reihe keinen mehr interessiert.
Ja,
aber leider. Du sprichst damit was an, was sehr bezeichnend eigentlich für viele Sachen sind, die jetzt nicht von Play-On kamen, aber also Embracer-Kram, der nicht von Play-On kommt. Weil Play-On hat irgendwie ein präsenteres Marketing. Warum auch immer. Aber der Rest von Embracer habe ich immer das Gefühl gehabt, bei allen Spielen von ihnen, dass sie es nicht hinbekommen, diese Spiele wirklich präsent zu halten oder überhaupt erstmal das Interesse an ihnen zu wecken.
Ja, oder sie fertig zu entwickeln.
Ja, das kam auch. Das ist auch ein anderer Punkt, das stimmt auch. Das ist auch noch so ein Punkt, ja.
Weil das neue Saints Row zum Beispiel hätte wirklich gut werden können, wenn es noch ein halbes Jahr Entwicklungszeit gehabt hätte. Es waren da viele gute Ideen drin und so, aber es war einfach nicht fertig. Und genau deswegen ist es grauenhaft gefloppt und genau deswegen ist es auch so arsch, dass sie Violation zugemacht haben, weil was kann der Entwickler dafür, dass der Publisher ihnen nicht die Zeit gibt, um das Spiel zu entwickeln?
Ja, das ist aber auch immer das Problem, ne? Irgendwie habe ich so ein bisschen den Eindruck. Irgendwie, keine Ahnung.
Und da spricht
genau das wollte ich sagen. Ja.
Achso. Und damit wird übrigens was angesprochen. Spiele, die nicht fertig entwickelt wurden oder Spiele, die unfertig auf den Markt kommen, gibt es seit einigen Jahren immer häufiger. Man überlege sich nur mal in Cyberpunk 2077, wie das auf den Markt kam. Oder auch dieses Marvel Avengers, was Square Enix da gepublished hat und Crystal Maker entwickelt hat. Wie teilweise unfertig diese Spiele waren und wie viel über Patches nachgeliefert werden musste oder verbessert werden musste, damit diese Spiele spielbar wurden.
Ja.
Aber das hat ja nur einen einzigen Grund, dass sämtliche Publisher Aktiengesellschaften haben und
genau.
sind und das Einzige, was für sie relevant ist und für ihre Investoren relevant ist, ist diese scheiß Zoll, die bei der Börse auf dem Ticker da im Kreis läuft. Und wenn das Spiel nicht am angekündigten Tag erscheint und wenn nicht jedes Jahr punktgenau ein neues Call of Duty erscheint oder sonst irgendwas, dann geht diese Zahl nun mal meistens temporär ein bisschen runter. Und das ist der Untergang, weil dann ist ja gleich die ganze Firma nicht mehr 37 Milliarden wert, sondern nur noch 35 Milliarden und so.
Ja, und das ist halt der Punkt. Die Aktiengesellschaft. Ich meine, das ist normal, das ist Wirtschaft. Ich bin kein Wirtschaftsexperte, deswegen will ich mich da gar nicht zu sehr drüber äußern. Aber man merkt halt, wie der Markt, beziehungsweise die Videospielbranche aus Fansicht, aus einfacher Spielersicht, momentan darunter leidet, wie alles so abläuft.
Genau, das ist genau richtig.
Und
ja.
Es wird alles konsolidiert von Leuten, die einen Haufen Geld haben wollen und die sich das rausziehen. Und es wird vor allem derzeit sehr viel Geld investiert in die Videospielindustrie von Leuten, die einfach die Bubble sägen, die sich in den letzten Jahren gebaut hat.
Genau.
Und merken, es ist ja nicht einmal mehr ein neues Medium. Es ist ja eh schon ein 30 Jahre altes Medium. Aber es wird halt vor allem seit der Wii. Also ich rechne da sehr viel Nintendo zu mit Wii und DS. Haben sich einfach viel, viel mehr Spieler auf der Welt geöffnet. Und die Möglichkeit zu verkaufen ist einfach viel größer. Und jetzt sägen ein Haufen Arschlöcher, denen es nur um Geld geht. Da kann ich eine Million oder eine Milliarde einstellen und dann nach 2 Jahren auf Teufel komm raus 2 Milliarden auserziehen.
Genau, und dann trifft es wieder nur die kleinen Leute, die dann
gefeuert werden. Ja, aber mal davon weggehen, weil das ist sehr plumpe Wirtschaftskritik gerade, muss ich leider sagen. Es ist wirklich so, es ist einfach so. Dass in einem Wirtschaftssystem Geld verdient werden muss, ist vollkommen normal. Dass da die die Manager und so weiter, die müssen ihr Unternehmen so führen, weil ein Unternehmen, das nicht wirtschaften will, das nicht verdienen will, ist automatisch zum Scheitern verurteilt, weil es immer...
Ja, um das geht's halt. Es geht eben nicht darum, dass das Unternehmen verdienen will, sondern dass der CEO verdienen will.
Ja, das ist was anderes.
Das ist das Problem.
Ich verstehe schon, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Also, das ist schon klar. Aber wir müssen hier halt auch immer bedenken, dass es ist ein sehr lukrativer Wirtschaftszweig. Es ist der, wenn man mal bedenkt, wie massiv der Markt sich entwickelt hat. Ich meine, in Deutschland letztes Jahr ist der Umsatz an Spielkonsolen, also wirklich nur die Konsolen selbst, um über 40% gestiegen. Der reine Geldwerte-Umsatz, der mit denen gemacht wurde. Bei Spielen selbst war es, glaube ich, nur 4%. Wenn ich es richtig im Kopf habe.
Es liegt aber auch daran, dass Konsolen plötzlich 500 Euro kosten.
Ja. Man muss ja auch sagen, wir haben halt keine aktuellen neuen Konsolen auf dem Markt. Deswegen denke ich, es liegt auch mit daran, dass gerade weil Xbox, PlayStation jetzt, also Xbox Series und PlayStation 5 jetzt ein bisschen älter sind, und die Angebote kommen, dass jetzt die zuschlagen, die nicht direkt zum Launch der Konsolen zuschlagen, die darauf warten, dass die Konsolen eher mal für 100, 250 Euro günstiger angeboten werden, was wir jetzt teilweise haben. Und das führt dann zu dieser Käuferschicht, diese zweite, ich nenne sie jetzt mal zweite Käuferschicht von Konsolen. Und ich denke, die werden gerade 2023, weil da hat man es nämlich gemerkt, werden die zugeschlagen haben. Und ich denke, das hat massiv
dazu geführt. Da war aber auch die PS5 wieder sinnvoll lieferbar.
Ja, genau, das kommt auch noch dazu.
Ja.
Was auch sehr interessant ist, den großen Batzen, und das dürfen wir nicht vergessen, im Games-Umsatz in Deutschland letztes Jahr hat mit einem Riesenabstand die In-Game-In-App-Käufe gemacht. Sowohl auf PC, Konsole als auch Mobile. Das ist
sowieso die nächste Katastrophe, ja.
Ja, ich glaube, das waren 4,7 Milliarden oder so aufs Umsatz.
FIFA und wahrscheinlich.
Der nächstgrößere Batzen.
Foot.
Sind die Spiele-Einzelkäufe mit gerade mal 1,1 Milliarden Umsatz. Also es ist ein riesen Unterschied, den wir hier haben. Und das dürfen wir ja auch nicht vergessen. Games as a Service, In-App-Käufe.
Der Mobile-Gaming-Markt, also es kommt sicher, ein Großteil von diesen 4 Milliarden kommt vom Mobile-Gaming-Markt. Sprich, diese ganzen depperten Free-to-Play-Spiele, die es da gibt. Und das ist ja der ist ja mehrmals größer inzwischen als der Konsolen- oder PC-Spielermarkt.
Ja, der PC-Spielermarkt, muss man sagen, ist so mittlerweile der kleinste. Der ist auch gegenüber den Konsolen, hat der mittlerweile verloren. Hängt ein bisschen auch vom Land ab natürlich, aber so insgesamt betrachtet ist der Konsolenmarkt da auch größer als der.
Genau, aber es sind ja 70% von den Einnahmen sind aus dem Mobile-Markt oder sowas in die Richtung.
Genau, der Mobile-Markt ist mittlerweile das, was das meiste Geld reinbringt. Merkt man ja auch daran, dass einige der großen Entwickler und Publisher halt auch im Mobile-Markt mitspielen, was ja auch logisch ist, verständlich ist. Und ich beschwere mich ja auch gar nicht, es gibt gute Mobile-Spiele. Fire Emblem Heroes ist ein tolles Spiel, ich habe das schon wirklich viel gespielt und nicht einen Cent in dem Spiel ausgeben müssen, weil es fair ist. Man muss kein Geld ausgeben. Ich spiele bis heute Pokémon Go. Was?
Ich spiele bis heute Pokémon Go.
Ja, das ist zum Beispiel.
8 Jahre alt und ich butter da regelmäßig Geld rein.
Ja, ich habe noch nie in einem Mobile-Spiel Geld ausgegeben und ich spiele trotzdem einige. Gerade spiele ich vor allem Azur Lane und die 4DJ, die jetzt wahrscheinlich keinem was sagen von euch.
Na, bei mir ist es eher so, wenn ich wirklich ein Free-to-Play spiele, was eh sehr selten passiert, wirklich spiele und einen Spaß dran habe, dann habe ich auch kein Problem damit, alle paar Monate mal da um 40 Euro Goldmünzen zu kaufen, damit ich mehr Raids machen kann oder sowas.
Ja,
das ist mir dann das Spiel wert. Da hat ein paar Entwickler auch von mir ein bisschen Geld verdient, weil ich bringe ja wirklich viel Zeit mit dem Spiel.
Ja, kann ich vollkommen verstehen. Ich theoretisch.
Es darf nur nicht so aggressiv sein, dann wird es sofort gelöscht.
Was?
Es darf nur nicht zu aggressiv sein, dann wird es sofort gelöscht, das Spiel.
Das mache ich auch nicht mit. Ich muss halt sagen, ich habe es noch nie gemacht in den Mobile-Spielen, weil ich es nicht brauchte. Bei Fire Emblem ist es sogar bewusst so entwickelt, das war eine Bedingung von Nintendo anscheinend, dass man das Spiel komplett spielen können muss, ohne zu investieren. Sie haben später einen Abo-Service hinzugefügt.
Der Entwickler von Dragalia Lost hat sich aufgeregt, dass die Nintendo-Politik, also dass Dragalia Lost ohne die Nintendo-Politik ein Vielfaches hätte einnehmen können.
Ja. Man muss sagen, dass Fire Emblem Heroes trotzdem gar nicht mal so schlechten Umsatz hat. Das Spiel hat echt gut eingenommen.
Ja, ja.
Die anderen Spiele, die ich spiele, sind ein bisschen aggressiver, wahrscheinlich, würde man behaupten. Ich kann sie spielen, weil ich nicht den Anspruch in manchen Bereichen habe. Zum Beispiel ist es mir egal, wie ich im Multiplayer-Bereichen abschneide, weil die mir vollkommen egal sind. Mir geht es bei den Spielen meistens um die Geschichten. Ich spiele ja auch bei Mobile-Spielen vor allem wegen den Geschichten. Und nicht ausschließlich, aber auch. Deswegen mag ich ja auch zum Beispiel Fate Grand Order so gerne. Oder auch ganz aktuelles Spiel, was ich auch ein bisschen bisher gespielt habe, Atelier Restiliana. Ich kriege den Untertitel nie genau hin. Das ist ein aktuellste Atelier-Mobile-Spiel. Was ja im
Endeffekt was ich da halt bei solchen Spielen ganz großartig finde, sind die rein auf Aussehen gehen, was die Skins betrifft und sonstiges. Weil da bin ich ein Spieler, der sucht sich am Anfang vom Spiel ein Aussehen aus und dann ändert das nie wieder. Mein Pokémon Go-Charakter hat noch immer das erste T-Shirt an, was man damals als Promo gekriegt hat und hat einen Hut auf, den ich damals am ersten Tag ihm aufgesetzt habe. Ich werde das nie wieder ändern, weil das ist mein Charakter, der schaut so aus. Und alles andere, was irgendwie kosmetische Sachen betrifft, geht mir alles vollkommen am Arsch vorbei.
Ganz genau. Da mache ich genauso. Ich nehme das, was mir angeboten wird, was kostenlos ist. Wenn was kostenlos Neues kommt, probier es mal aus. Vielleicht. Wenn ich
Nein, ändere kein Aussehen.
Aber ich Geld ausgeben für Skins? Noch nie. Würde ich nicht machen.
Na.
Nee. Also habe ich keinen, sehe ich keinen Hintergrund für.
Nee,
definitiv nicht. Kann man gerne machen, wenn man das möchte. Ich sag immer, es ist jedem selbst überlassen, wofür man das Geld, sein eigenes Geld ausgibt. Das ist vollkommen in Ordnung. Ich verstehe auch, warum viele Leute Mobile-Spiele spielen, weil man hat kein extra Gerät dabei. Viele spielen es ja am Handy, im Smartphone. Das heißt, man kann in der Bahn einfach das Handy rausholen und schon mal eben so ein Spiel spielen. Ich verstehe, warum Mobile Games so erfolgreich sind. Und warum da so viel Umsatz mitgemacht wird. Das ist vollkommen nachvollziehbar. Es verändert halt den Spielemarkt. Und das dürfen wir nicht vergessen. Und diese Veränderung, dieser Einfluss hat halt auch dazu beigetragen, wie die Spielebranche momentan dasteht, um unser eigentliches Thema anzusprechen.
Ja.
Weil nun mal der Markt sich dadurch auch gewandelt hat mit. Das spielt alles miteinander zusammen.
Der Teil wäre ja auch noch okay. Ich habe kein Problem damit, dass Overwatch Skins verkauft oder sonst irgendwas. Mit was ich ein großes Problem habe, sind so Sachen wie Foot, also FIFA Ultimate Team. oder wie auch immer es jetzt heißt, Football Ultimate Team, wo du quasi wirklich, das ist reines Pay-to-Win im Prinzip, weil du kaufst dir da deine entsprechenden Charaktere und wenn du Psychologen in die Entwicklung mit einbeziehst, deren einzige Aufgabe es ist, das Design so zu unterstützen, dass du dem Spieler so einfach und so viel wie möglich Geld aus dem Arsch ziehen kannst. Das hat nichts verloren. Diese ganzen Dark-Level-Strategien und sonstigen Bullshit hat in der Spielebranche überhaupt nichts verloren und hat null verloren in einem Spiel, was kostet.
Ja, stimme ich dir voll und ganz zu.
Definitiv, ja.
Das muss einfach nicht sein, sowas. Ich kann, um es mal sagen, aus der Marketing- und aus der Wirtschaft sich verstehen, warum man das macht, um Umsatzsteigerung.
Klar.
Aber richtig, meiner Meinung nach ist es der falsche Weg, um die Umsatzsteigerung zu erzielen.
Aber das funktioniert ja. Ich kenne die Entwickler von einem Online-Browser-Game, das jetzt schon seit über 10 Jahren rennt. Und das sind 5 Leute, 5 Whales, die quasi das Spiel noch immer am Leben erhalten. Alle anderen Spieler sind vollkommen irrelevant. 5 Leute buttern tausende Euro jedes Monat in das Spiel rein und deswegen existiert es noch.
Ja, so kann es laufen. Das ist, ich denke mal, es gibt andere Beispiele, die ähnlich so sein werden. Wir sehen halt auch sehr viele Beispiele an Spielen, die sofort scheitern. Ich sag nur einige, wie viele MMOs erscheinen und sehr schnell wieder abgeschaltet werden. Einfach, weil es nicht genug Spieler gibt.
Ja, weil es einen Marktführer gibt. Es gibt so einen Platzhirsch. Und das ist halt sehr schwer, da irgendwie dann ranzukommen. Ich meine, wie viele Spiele wurden damals, als so MMORPGs groß rauskommen, dann als WoW-Killer oder WoW-Killer bezeichnet?
Ja, ich meinte jetzt nicht rein MMORPGs, ich meine allgemein.
Nee, allgemein, meine ich auch.
Naja, aber das Problem ist ja, dass diese ganzen Spiele, sei es jetzt ein MMO oder ein Live-Service, alle darauf aufbauen, dass du dein halbes Leben in dieses Spiel investierst und immer wieder zurückkehrst und das quasi das einzige Spiel ist, was du noch spielst.
Ja.
Genau. Und selbst wenn du dafür anfällig bist, gibt es dann ein Spiel, auf was das zutrifft. Wenn du komplett wahnsinnig bist, vielleicht 2 oder 3, aber du wirst nie diese ganzen Live-Service-Games, die da jede Woche launchen, in irgendeiner Form unterbringen. So viel Leid gibt es da, so viel Aufmerksamkeit kann keiner machen.
Ja.
Ganz genau.
Und das ist genau der Punkt.
Kleine Indie-Spiele werden, wo du nach einer Woche durch bist und dann nehmen wir dann okay, aber das ist nicht der Fall. Das sind Lebensaufgaben, was da inzwischen erscheint.
Ja. Und genau das ist der Punkt. Deswegen scheitern auch viele und daran zerbrechen viele Studios wiederum. Womit wir wieder bei dem Punkt sind, warum es überhaupt zu diesem ganzen momentanen Problem kommt. Ich bin mal gespannt, wie sich es weiterentwickelt. Ich sehe keine neue, keinen Videospiel-Crash, wie wir in den 80ern mal hatten. Dafür ist es einfach eine zu starke Branche mittlerweile, was den Umsatz und alles angeht. Glaube ich nicht dran.
Aber es wird trotzdem einen bösen Clasher geben, weil die Konsolidierung derzeit auf ganz wenige riesengroße Firmen ist eine Katastrophe und wird nicht gut gehen.
Markus?
Nee, also ich wollte nur sagen, also ich denke, es wird insofern irgendwie vielleicht, also ich glaube, dass, ja, man, das ist halt, wie ich jetzt auch schon gesagt habe, dass die Spiele einfach viel zu viel Geld kosten, viel zu lange in der Entwicklung sind und dass sie sich da irgendwas einfallen lassen müssen. Die müssen sich da irgendetwas einfallen lassen. Sei es da an der Grafik.
Es gibt da AI vielleicht.
Ja, weiß ich nicht, aber das sei immer die beste Grafik, immer Hollywood-Schauspieler, immer, keine Ahnung, hunderte Stunden lang mit Open World und keine Ahnung was. Die müssen sich was einfallen lassen.
Ja.
Ja, aber umgekehrt, wenn jetzt GTA 6 rauskommen wird und es wird kleiner als GTA 5. Ich meine, GTA ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil das die eine der wenigen Marken ist, der diese kompletten Ausgaben problemlos wieder reinholen kann. Mhm. Aber trotzdem, wenn der 6er jetzt kleiner wäre als der 5er, würden die Leute komplett abgehen. Und ich erinnere mich an Spiele wie zum Beispiel The Order für die PS4, die eine Spielzeit von 8 Stunden oder 6 Stunden oder sowas gehabt haben. Wo alle das Spiel komplett negativ beworben haben, weil es einfach kurz war. Es war eine gute Story, es war eine fesselnde Story, aber sie war zu kurz. Und das ist nicht 50 Euro wert oder sowas in die Richtung.
Also 60 sobald du, glaube ich, damals
gekostet. Ja, ja, wurscht. Aber du weißt, was ich meine. Ne? Sobald du irgendwas reinbringst, was nicht mehr wurden ist als beim letzten Mal, hast du gleich negativen Kritiker und vielleicht sogar einen Shitstorm.
Ja, und das ist genau das Problem. Im Endeffekt ist auch die, wir selbst als Spieler oder sagen wir die Spieler an sich, die Kritiker und alle, die sind an dem ganzen Problem mit schuld, eben weil sie das alles so bewerten und einschätzen.
Mhm. Ja? Ja, aber ihr erwartet mir halt trotzdem auch, dass wenn jetzt GTA 5 so und so groß ist und 60 Euro kostet und GTA 6 dann nur halb so groß ist, dann soll es auch 50 Euro dann kosten. Oder ja, von mir aus 60, aber nicht 70.
Und da musst nicht du dann mehr. Wieder bedenken, das ist, da muss man immer betrachten, wann ist das Spiel erschienen? Wie hat sich der, haben sich die Marktpreise verändert? Und die Gebühren der Konsolenhersteller, die, ich weiß, wenn du spielst auf Microsoft, was interessiert die Konsolengebühren von Sony? Aber das ist dem Unternehmen egal. Das Unternehmen nimmt die Gebühren komplett und berechnet den Preis, weil die gehen nicht hin und sagen, bei Microsoft zahlen wir halt ihr so viel, bei Sony zahlt ihr so viel, weil Microsoft die geringere Gebühr nimmt. Da haben sie dann direkt den Shitstorm von der Seite, die mehr zahlen soll. Also,
weil du etwas nicht vergessen darfst. Inzwischen nehmen Entwickler an einem Spiel wahrscheinlich das Doppelte ein wie früher.
Ja,
weil
das
es gibt es so viele digitale Verkäufe, wo du dir sämtliche Herstellung, Versand, Produktion, den Shop und so weiter sparst.
Das stimmt.
Und einfach viel mehr Geld dabei ausschaut, weil das Spiel kostet ja nicht weniger als das physische Retail-Spiel.
Oft sogar mehr.
Ja.
Ja.
Bei Nintendo mehr, ja.
Ich meine nur, es ist wirklich so. Auf jeden Fall, ja, da wird man so doch so eine Entwicklung sehen. Und ich bin mal gespannt, wie das Ganze weitergeht. Weil es gibt Gerüchte um EA, dass sie zum Beispiel als Kaufkandidat gelten für einige Unternehmen. Zum Beispiel Disney soll massiv interessiert sein, in den Videospielmarkt zu investieren und irgendein Unternehmen zu übernehmen, damit sie selbst da stärker mitmischen können wieder.
Und da also gilt dasselbe, was sie vor 10 Jahren gemacht haben und vor 7 Jahren wieder aufgegeben haben.
Ich weiß. Aber es gibt innerhalb von Disney Kräfte, die das wollen anscheinend. Wie gesagt, alles Gerüchte. Und EA gilt als einer der Kandidaten von denen, die sie übernehmen könnten. 2K ist auch noch ein Kandidat, der immer wieder gehandelt wird als mögliche Übernahmekandidat. Genauso wie Square Enix, Ubisoft natürlich. kann auch groß was passieren in den nächsten Jahren. Wir müssen es mal alles
Ubisoft, was die Übernahme betrifft, ist Ubisoft übrigens das größte Beispiel an kompletter Idiotie.
Ja.
Wie sie damals, wo sie erst einmal groß eine Aktiengesellschaft werden wollten und damit schnell Geld verdient haben. Und dann kommt plötzlich von Vivendi die böse Übernahme, wo Vivendi die Aktien kauft, was gar nicht möglich gewesen war, wenn sie nicht eine Aktiengesellschaft geworden waren, um schnelles Geld zu machen. Und dann blären sie um ein Dumm und schreien um Hilfe und sonstiges. Dabei haben sie sich selber ein Ei gelegt mit ihrer scheiß AG.
Ja. Und dann kommt dazu, dass sie ein paar Jahre später sich umgeschaut haben nach möglichen Interessenten für eine massive Investition, weil sie Probleme hatten zeitweise.
Ja, und auch teilweise, dass sie sich selber verkaufen wollten, hat es
ja genau
gegeben von Ubisoft.
Also ne? Ubisoft ist ein Sonderbeispiel.
Ubisoft aber ist ein komplettes Sonderbeispiel. Die haben solche Probleme. Die
ja.
haben das noch immer nicht auf die Reihe gebracht mit dem Sergei Haskue oder wie auch immer der geheißen hat. Und
ja.
Aber, und davon gibt es null News, ich weiß es nicht warum, aber das kann ich jetzt exklusiv hier verhalten. Es gibt seit einer Woche einen Betriebsrat bei Bluebird. Und die verstehen nicht, wieso keiner darüber berichtet, in Düsseldorf, ja.
Ich verstehe es auch nicht. Aber in USA haben sie bei Sega einen Betriebsrat gegründet.
Mhm.
Also
ja, und da gibt's dann, das geht dann komplett durch die Medien und jede Seite berichtet drüber. Aber das in Ubisoft Düsseldorf ist komplett untergegangen irgendwie, finde ich schon. Ja.
Seltsam. Aber gut, wir müssen langsam zum Schluss kommen für unser Thema heute.
Mal sehen, wenn wir der Fortsetzungspodcast kommt.
Ja, also ich denke, wir werden das Thema bestimmt irgendwann nochmal aufgreifen, einfach weil es sich natürlich entwickelt, es wird neue Sachen geben, es passiert ja immer was auf dem Markt und da werden wir dann bestimmt auch nochmal drüber reden. Ich denke dann wahrscheinlich auch wieder in dieser Runde,
Wir können dann regelmäßigen Market Watch Podcast einführen.
Können wir mal drüber reden. Vielleicht bietet sich das wirklich mal an. Müssen wir mal schauen, ob wir da vielleicht einmal im Jahr oder so. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das daran interessiert wärt.
Bitte, ja.
Wir würden uns sehr interessieren, ob ihr da Interesse dran habt, ob ihr da mehr von wollt. Und dann werden wir uns das auch mal anschauen. Für heute verabschieden wir uns. Möchte einer von euch noch irgendetwas sagen?
Kauft's nee. Animal Well. Animal Well ist scheiße gut. Kauft's es, spült's es.
Ja, das, was Emil gesagt hat. Ja.
Ja. Gut, damit verabschieden wir uns. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend, schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss. Ciao.